Einen halben Kilometer vor dem Lager trifft er auf Leutnant John Chart. Dieser gehört genau wie Durnford zu den Royal Engineers. Die beiden unterhalten sich und Chart berichtet von 400 bis 600 Zulu in den umliegenden Hügeln. Dann reitet der weiter nach Rorke's Drift, um in die Geschichte einzugehen. Aber dazu später. Als Durnford gegen 10:30 in Isandlwana eintrifft, findet er dort zu seiner Verwunderung nur einen Teil von Chelmsfords Abteilung vor. Die Situation wird kompliziert, als er auf Brevet Oberstleutnant Palin trifft, dem Chelmsford hier das Kommando übertragen hat. Auch der berichtet von Zulu-Kriegern in der Nähe des Lagers. Jetzt wäre es an der Zeit, dass Durnford als dienstältester Offizier das Kommando über die Vereinigten Streitkräfte übernimmt. Palin hat den Ruf, ein guter Organisator und Verwalter zu sein. Kein Anführer. Nun sieht er seine Chance, sich zum ersten Mal im Kampf auszuzeichnen. Er macht deutlich, dass er das Kommando über das Lager Isandlwana nicht abgeben möchte. Dazu verweist er auf den mündlichen Befehl, das Lager zu verteidigen, den ihm Chelmsford gegeben hat. Die unkonkreten Anweisungen, die der General den beiden Offizieren jeweils gegeben hat, erlauben alle möglichen Interpretationen, wie sie mit der Situation jetzt umgehen sollen. Möglicherweise will der General sogar mit Absicht verhindern, dass Durnford das Kommando übernimmt. Dieser gilt nämlich als Freigeist und ist ihm deshalb suspekt. Die beiden Offiziere entscheiden jedenfalls, jeder für sich, die Verteidigung des Lagers auf ihre Weise durchzuführen. Zusammen verfügen beide Kommandeure über 1768 Mann, davon 600 Infanteristen des 24th Foot. Dazu kommen mehrere hundert Eingeborene zu Pferd und zu Fuß, berittene Buren, Pioniere, Sanitäter und die Bedienung von zwei Kanonen und mehreren Raketenabschussgeräten. Da wenig später Gewehrfeuer zu hören ist, gehen die Männer im Lager davon aus, Chelmsford hätte die Hauptarmee der Zulu aufgespürt. Die Krieger in der Nähe ihres Lagers halten sie für ein Ableckungskommando, welches die Verbindung zwischen Chelmsford und ihnen stören soll. Durnford entscheidet, die in der Nähe befindlichen Zulu anzugreifen. Er fordert von Palin Unterstützung, die dieser verweigert. Also verlässt Durnford nur mit seiner Abteilung aus eingeborenen Hilfstruppen gegen 11:30 das Lager. Währenddessen stellt Palin seine Hauptstreitmacht aus 6 britischen Infanteriekompanien und 2 Kanonen im Nordosten des Lagers auf. Bald sieht er sich einer schnell wachsenden Anzahl von Zulu-Kriegern gegenüber. Als schließlich 9000 Feinde vor ihm stehen, ist er sicher, deren gesamte Armee vor sich zu haben. Tatsächlich sind das aber nur Teile vom Zentrum und rechtem Flügel der traditionellen Büffelformation der Zulu. Insgesamt führen gerade rund 24.000 Zulu-Krieger auf einer Breite von 8 Kilometern in Perfektion ihre Bewegungen aus. Selbst erfahrene Unteroffiziere, die bereits an mehreren Feldzügen in Afrika teilgenommen haben,